Hallo und herzlich willkommen bei Bahnzeit, dem Eisenbahn-Podcast. Mein Name ist Florian Dürr. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Das Smartphone zirpt, neue Nachricht, Neugierde und Aufregung macht sich breit, manchmal sogar Stress und Nervosität, aber es gibt auch Momente der Freude. Neulich hatte ich wieder so einen, da hatten mich per Messenger herrliche Fotos erreicht. Die zeigten ein Harzkamel, also genauer gesagt die Diesellok 199-872 der Harzer Schmalspurbahn, die ein kurzes Züglein über eine Meterspurstrecke befördert. Dabei der Text, VT-Ersatz im Harz, 200 PS pro Achse. Einen schönen Abend. Ja, solche Nachrichten, die machen einfach Spaß und solche Nachrichten sendet mir regelmäßig mein heutiger Gesprächspartner, der Autor und Verleger Dirk Endisch. Hallo Dirk, freut mich, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, für dich doch immer, Florian.
Dankeschön. Als Redakteur bin ich dann natürlich auch versucht zu sagen, ja, das will ich ins Heft nehmen, aber ich kann ja nicht in jeder Ausgabe Harzer Schmalspurbahn bringen, auch wenn die definitiv ein tolles Thema sind und viele Leser begeistern. Du siehst das mit Sicherheit anders, Dirk, oder?
Ja, ich finde, Harz liegt bei mir vor der Tür, da bin ich aufgewachsen im Harz. Meine Lieblingsschmalspurbahnen, die Schmalspurbahnen im Harz. Und ich sage immer, ein Monat ohne Harzer Schmalspurbahn ist kein guter Eisenbahnfotomonat gewesen.
Da sind wir schon mitten im Thema. Wir wollen uns heute der Eisenbahn im Harz zuwenden, insbesondere den Harzer Schmalspurbahnen, denn dazu gibt es ja im Moment einiges zu erzählen. Dirk Endisch ist der Eisenbahn im Harz eng verbunden, nicht nur als Eisenbahnfreund, sondern durchaus auch im Betriebsdienst. Denn du warst von 1988 bis 1992, korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage, als Heizer auf den Schmalspurbahnen im Harz im Einsatz.
Das ist richtig. Als sogenannter Kommandierter war ich von 1988 bis 1992 immer mit längeren Unterbrechungen als Heizer kommandiert im Harz. Warum kommandiert? Im Bahnbetriebswerk Wernigerode-Westerntor fehlten Ende der 80er Jahre immer so um die 30 Mann im Fahrdienst und das mussten die umliegenden Dienststellen, Halberstadt, Blankenburg, Güsten, mussten das dann ausgleichen, vor allen Dingen in den Sommermonaten, wenn die Leute in den Urlaub wollten und der Überstundenbestand nicht zu hoch werden durfte, dann sind immer andere Kollegen, zu denen ich dann auch gehörte, wir sind dann da immerhin abgestellt worden. Also ja, kommandiert nannte man das und das ging dann von einem Vierteljahr bis 6 Monaten, je nachdem, wie groß der Personalengpass war, je nachdem, wie lange man Lust hatte, dort zu fahren. Und in den Sommermonaten gab es dann auch noch sogenannte, also in der Bundesrepublik nannte man das Studentenheizer, also gab es dann noch Leute, die an der Verkehrshochschule studiert haben oder studieren wollten und sich dann da ihr Stipendium mit Heizertätigkeiten aufgebessert haben, ja, weil wir waren da eine bunte Truppe da im Harz.
Und du bist kommandiert worden von welcher Dienststelle?
Also ich war im BW Blankenburg und ich bin von Blankenburg aus, ich bin dann darüber kommandiert worden, weil da immer Leute fehlten und meistens war ich aber im Selketal und ab und zu hat es mich dann auch mal auf die Harzbergbahn verschlagen. Aber meistens war ich im Selketal, im Lummerland, wie sie heute sagen.
Wie war die Arbeit in jenen Jahren? Das war ja so ein bisschen die Wendezeit, die ja auch von gewissen Unsicherheiten begleitet war. Ich könnte mir vorstellen, dass auch bei den Schmalspurbahnen im Harz nicht immer sicher war, wie es dort weitergeht. Was herrschte da für eine Stimmung unter den Eisenbahnern?
Also bis 1989 gab es eigentlich gar keine Bedenken darüber, ob das weiter bestehen würde oder nicht. Also der Güterverkehr war enorm gestiegen seit Mitte der 80er Jahren. Und also an den Fortbestand der Harzer Schmalspurbahn hat Ende der 80er Jahre niemand gezweifelt. Die Reichsbahn hat ja auch viel Geld in die Hand genommen. Es sollten ja dann noch die Dieselloks beschafft werden, 30 Stück, also was heute die Harzkamele sind. Das war ja die Baureihe 110 und da sollten ja 30 Stück bis 1992, 93 umgebaut werden und den Dampfbetrieb weitestgehend ersetzen. Und ja, nach der Wende änderte sich das natürlich schlagartig, weil der Güterverkehr brach wirklich binnen weniger Monate zusammen, also schon im Herbst 1990 waren Güterzüge eigentlich schon eher eine große Ausnahme und was ja dann da auch dazu führte, dass von den ursprünglich geplanten 30 Dieselloks es ja dann nur 10 geworden sind bis Anfang 1992 und dann war ja sehr schnell klar, dass sich die Deutsche Reichsbahn von allen Schmalspurbahnen in den neuen Bundesländern trennen wollte, aus Kostengründen. Und im Harz war ja die Lage dann noch besonders prekär, weil es gab ja dann die Herren Giesecke und Schreck, die behauptet hätten, sie wären die Altaktionäre. Das waren ja Privatbahnen bis 1949. Erst 1949 hat ja die Reichsbahn die Betriebsführung übernommen. Und da war dann schon eine ziemlich große Unruhe. Aber das änderte sich dann Anfang 1991, nachdem der Landkreis Wernigerode da sich an die Spitze gesetzt hat und gesagt hat, wir wollen das privatisieren, in kommunales Eigentum übernehmen. Und das ist ja dann bis zum 1. Februar 1993 passiert. Also die Schmalspurbahnen im Harz waren ja die ersten privatisierten Schmalspurbahnen der Deutschen Reichsbahn. Und seit 1993 sind eben die Harzer Schmalspurbahn GmbH Betreiber des inzwischen 140 Kilometer langen Streckennetzes.
Gab es da Reibungsverluste bei dieser Privatisierung?
Nein, die Privatisierung verlief ja sehr, ja, eigentlich sehr schnell und das war ja auch alles Neuland. Also keiner wusste ja, wie das gemacht wurde. Und man hat ja da ein kommunales Unternehmen gegründet, die Anliegergemeinden, die Anliegerlandkreise. Und ganz interessant, Co-Betriebsgesellschaft Braunlage hat auch einen Mini-Anteil übernommen. Und dann hatte man dann ja auch sehr schnell den ersten Geschäftsführer und den ersten Eisenbahnbetriebsleiter. Und die haben das dann sehr strikt und auch sehr zielgerichtet durchgezogen. Also das war eigentlich alles ganz geräuschlos. Und das ist ja auch fast der gesamte Personalbestand, der links und rechts der Schmalspurbahn da beschäftigt war, ist ja da dann übernommen worden. Also es waren ja nicht nur die Leute im BW Wernigerode und die Leute, die im Zugbegleitdienst arbeiteten, gehörten ja auch noch andere Dienststellen dazu. Da sind fast alle dann zu den Harzer Schmalspurbahnen gewechselt, zur ASB GmbH, Anfang der 90er Jahre. Das hat eigentlich alles ganz geräuschlos funktioniert. Und man muss sagen, wenn die Kommunen das nicht übernommen hätten, wäre vom heutigen Streckennetz sicherlich nur noch die Brockenbahn übrig, ne? Und alles andere wäre irgendwann mal stillgelegt worden. Also das war ja auch diese Pläne von Giesecke und Schreck. Also eine Brocken-S-Bahn und mehr bleibt dann nicht übrig. Aber das ist ja Gott sei Dank alles ganz anders gekommen.
Ja, zum Glück. Du hast erzählt, du warst vornehmlich auf der Selketalbahn im Einsatz als Heizer. Die Strecke ist ja eigentlich ja Mitte der 80er Jahre erst noch verlängert worden. Da gab es ja dann nochmal ein Neubauprojekt. Wie war das so auf der Selketalbahn zu der Zeit?
Das war lustig. Da sagten die Kollegen immer, jetzt kommt die Rennstrecke, weil da war ja der Oberbau tippitoppi, also das Stück Straßberg nach Stiege. Naja, und wenn das Mittagessen mal in Alexisbad etwas länger dauerte, konnte man natürlich auf der Strecke zwischen Straßberg und Stiege, konnte man die Verspätung etwas wieder reinholen. Also meine älteren Kollegen haben das immer gerne genutzt. Die Mittagspause wurde dann schon eingehalten in Alexisbad, dann gab es lecker Mittagessen und dann ging es auf der Neubaustrecke zügig zur Sache. Also ja, war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Sieht heute ganz anders aus, ist auch alles zugewachsen da links und rechts. Ich bin erst wieder vor kurzem da mal lang gefahren. Viele Sachen hat man da eigentlich gar nicht mehr wiedererkannt. Ja, hat sich schon alles sehr geändert. Und die Strecke ist ja nur gebaut worden, weil Silberhütte die Pyrotechnik dort ein Heizwerk hatte, was mit Kohle versorgt worden ist. Und die 30.000 Tonnen Rohbraunkohle, die die brauchten, konnten nur über die Eisenbahn von Nordhausen dahin transportiert werden. Und wenn die Kohlewagen dann leer waren, sind sie dann mit Holzfässern und Holzprodukten da aus der Rinkemühle beladen worden. Und dann gingen die Holzzüge dann wieder zurück, also die Fässerzüge und was dann da so alles war. Der Güterverkehr war da schon enorm.
Dafür hat man ja in Stiege auch diese Wendeschleife noch angelegt.
Ja, das war aber nur, damit man eben im Bahnhof Stiege nicht umsetzen braucht. Also man konnte dann den Bahnhof Stiege immer in einer Richtung durchfahren. Also brauchte man die Loks nicht umsetzen. Das hat eben den Betriebsablauf deutlich beschleunigt.
Hattest du als Heizer irgendwie eine Lieblingsbaureihe, auf der du unterwegs warst?
Naja, zu meiner Zeit gab es im Selketal eigentlich nur noch die Neubauloks, die großen, wie man immer sagte, und die sind ja in den 50er Jahren gebaut worden, 55 bis 57. Da gab es Loks, also jede Lok war da anders, also es gab die, die weniger gut Dampf gemacht haben, es gab die, die sehr gut Dampf gemacht haben. Ja, nee, da hatte ich eigentlich keine spezielle Lok. Also, und Mallet-Lok, da hatte ich nur einmal die Ehre, darauf zu fahren, oder naja, was heißt Ehre, also Mallet-Loks war schon, das war schon sehr speziell, und 6001 war dann ab 1990 eigentlich auch nicht mehr im Selketal planmäßig im Einsatz. Die hat dann noch ein bisschen Rangierdienst gemacht. in Wernigerode 1990 und dann 91 hat sie ja dann den Traditionszug übernommen. Die ist ja dann erst 93 wieder ins Selketal zurückgekehrt, also die 6001 Ballerina. Das war ja die schnellste, oder ist ja immer noch die schnellste mit 50 km/h. Ja, die auf der Neubaustrecke musste die dann schon immer mal ihre 50 km/h laufen. Das war dann immer sehr angenehm. Ja, Ballerina, oder wie sie Kollegen heute sagen, einen nennen sie Ballerina, die anderen nennen sie Püppi. Ja, für mich war es immer die 6001 oder die 21 von der alten NWE-Nummer, die sie immer noch hatte. Und sie fährt ja heute immer noch, also 85 Jahre und immer noch rüstig im Einsatz.
Die Harzer Schmalspurbahn, die feiern in diesem Jahr ein großes Jubiläum, 125 Jahre Harzquer- und Brockenbahn. Und da wird es ein Festwochenende geben am 24. und 25. August auf dem Gelände der neuen Dampflokwerkstatt in Wernigerode. Und da wird einiges geboten sein, darunter eine Fahrzeugausstellung und Pendelfahrten innerhalb von Wernigerode sind angekündigt, aber auch Musikacts, Kindereisenbahn, Hüpfburg und Imbiss- und Getränkeangebote, damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Einen Link mit allen Infos dazu stelle ich in die Shownotes. Dirk, welche Fahrzeuge erwartest du denn bei dieser Jubiläumsveranstaltung? Ist da schon mal was durchgedrungen zu dir?
Eigentlich bis dato noch nichts, aber ich denke mal, man wird eine Mallet-Lok hinstellen, von denen ja leider derzeit keine betriebsfähig ist. Dann wird man sicherlich also eine Neubau-Lok zeigen. Ich denke vielleicht auch mal den T3 wieder, den Schlepptriebwagen, der ja in Wernigerode abgestellt steht. Lassen wir uns mal überraschen, was die HSB uns da zeigt. Also ich bin schon mal gespannt, vor allen Dingen, was an Gastfahrzeugen kommen soll. Also ja, mal gucken.
Ja, mit dem Schlepptriebwagen, da sprichst du ein sehr interessantes Thema an. Ganz spannendes Fahrzeug, das wir übrigens auch in einem Beitrag von dir im Eisenbahnmagazin 724 vorstellen. Und der T3 ist einer von drei Schlepptriebwagen. Ab 1939 fuhr er hier im Plandienst und mit diesen Fahrzeugen hatte die Nordhausen-Wernigerode Eisenbahngesellschaft ja einiges vor. Was war denn der Hintergrund dieser Beschaffung damals?
Ab 1918 hat ja Eduard Scharnhorst als Eisenbahnbetriebsleiter und nachher als alleiniger Vorstand die Geschicke der Nordhausen-Wernigerode Eisenbahn geleitet. Und Herr Scharnhorst war ein sehr weitsichtiger Mann für die damalige Zeit. Also Herr Scharnhorst hat zum Beispiel erkannt, dass der Kraftverkehr ein sehr wichtiger Mitbewerber sein wird im Markt des Nahverkehrs und des Ausflugsverkehrs im Harz. Das heißt, Herr Scharnhorst hat schon in den 20er Jahren angefangen, einen NWE-eigenen Busbetrieb einzuführen. Und Scharnhorst hat erkannt, dass man moderne Triebfahrzeuge braucht, um zum Brocken zum Beispiel zu fahren oder den Verkehr auf der Harzquerbahn attraktiver zu machen. Und Scharnhorst war seinerzeit weit voraus. Also er hatte schon in den 20er Jahren Pläne zur Elektrifizierung der Harzquer- und Brockenbahn. Und witzig, jetzt ist in einer Sammlung eines älteren Kollegen ist sogar ein Bild aufgetaucht, wo man an der Brockenbahn erkennt, dass man da auch schon mal ein paar Holzmasten aufgestellt hat, um mal zu gucken, ob das mit der Elektrifizierung überhaupt funktioniert. Aber die Elektrifizierung scheiterte damals echt an den hohen Kosten. Und in den 30er Jahren hat dann Eduard Scharnhorst sich entschlossen, Schlepptriebwagen zu beschaffen, um den Eilzug-ähnlichen Verkehr einzurichten. Also damit konnte man die Fahrzeiten dann von knapp 3 auf bis 2 Stunden verringern. Und der T1, das war Mustertriebwagen, 1936 ist der in den Plandienst gegangen. Der war aber ein bisschen schwach motorisiert. Und dann hat Scharnhorst oder sein Assistent oder sein zweiter Geschäftsführer dann Hans Dorner haben dann den T2 und den T3 bei der Waggonfabrik Wismar in Auftrag gegeben und die sind dann 1939 in Dienst gestellt worden. Aber leider konnte die NWE die Früchte ihrer Arbeit nicht mehr ernten, weil mit dem Zweiten Weltkrieg musste ja der Diesel kontingentiert werden und ab 1943 mussten sie dann die Triebwagen abstellen, weil es keinen Dieselkraftstoff mehr für die Fahrzeuge gab. Und nach der Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn sind die drei Triebwagen nur noch kurz in Einsatz gelangt. Und als dann ab Mitte der 50er Jahre die großen Neubauloks zur Verfügung standen, sind die Triebwagen abgegeben worden. Und der T3 hat als Bahndienstfahrzeug dann eigentlich die 60er und 70er Jahre überstanden. Und ab 1981 war er ein offizielles Museumsfahrzeug der Deutschen Reichsbahn. Und dann wurde Ende der 80er Jahre die betriebsfähige Aufarbeitung angestrebt. Aber das hat dann wirklich erst die HSB verwirklichen können, weil die Deutsche Reichsbahn dann ab 1991, als klar war, dass das mal privatisiert wird, das Streckennetz, haben sie an dem T3 nichts mehr groß gemacht. Und dann lief der T3 wieder bis zum Herbst 2012. Herbst 2012 sind die Fristen abgelaufen und seitdem ist er leider abgestellt, der Schlepptriebwagen.
T3 ist der einzige, der heute noch existiert. T1 und T2 sind verschrottet, oder?
T1 und T2 sind verschrottet. Den T1 hat es noch ins Spreewald verschlagen, zur Spreewaldbahn. Und der T2 ist mit Verschleißerscheinungen dann ausgemustert worden. Ja, es waren Einzelstücke, Teile der Ersatzteile hätten im Westen beschafft werden müssen bei MAN oder BBC. Und da ja, wollte man keine Devisen ausgeben. Und der T3 hat wirklich überlebt, als es dann einen Werkmeister gab in Wernigerode, der sich damit gut auskannte und der dann die anderen überzeugt hat, ja, wir behalten uns den mal vor, so als Bahndienstfahrzeug. War ja lange Zeit das einzige Dieselfahrzeug auf der Harzquer- und Brockenbahn. Ne? Also bis dann 1970 dann erst die Indonesien-Lok kam, 199-301, so lange war er ja das einzige Dienstfahrzeug. Und ist dann von der Bahnmeisterei dann eingesetzt worden für Bauzüge, hat auch die Überführungsfahrten gemacht, also zwischen dem Umladebahnhof und dem BW Wernigerode, so als Rangierfahrzeug. Das war so dann bis Mitte der 70er Jahre, bis er dann abgestellt wurde, war es dann so seine Hauptbeschäftigung.
Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Touristiker aus dem Harz, der uns hier möglicherweise zuhört, kurz zusammengezuckt ist, als du vorhin erzählt hast, dass man schon in den 20er Jahren überlegt hat, die Dampflokomotiven von der Brockenbahn zu verdrängen. Die sind ja heute immer noch ein großer Magnet. Aber ein Stück weit waren das ja schon Rationalisierungsbemühungen und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn man hat ja dann, hast du vorhin erzählt, in den 80er Jahren schon geplant, dann auch wieder mit Dieselloks den Betrieb zu rationalisieren mit den Harzkamelen.
Naja, rationalisieren im weitesten Sinne. Ne? Also es gab drei Punkte, die für die Überlegungen zum Traktionswechsel ausschlaggebend waren. Punkt 1 war Personalmangel. Dampflok muss ja immer besetzt sein mit einem Lokführer und einem Heizer. Diese Lokomotive hätte man im Einmannbetrieb machen können. Also man hätte den Personalaufwand reduziert. Aspekt 2 war, die Reichsbahn wollte sich auch vom Dampfbetrieb auf Schmalspurbahnen trennen, weil die Instandhaltung der Maschinen sehr aufwendig war. Das RAW Görlitz, wo die Fahrzeuge instand gehalten wurden oder die Erhaltung stattfand, war ja mit anderen Sachen ausgelastet. Das heißt, da hat man auch die Instandhaltungskapazität immer runtergefahren. Ja, und Punkt 3 war, man brauchte mehr Fahrzeuge durch den rapide angestiegenen Güterverkehr. Und so hat dann die Reichsbahn überlegt, da Dieselloks einzusetzen, was bei der einheimischen Bevölkerung gar nicht gut ankam. Also da hat sich dann schon 1988, 89 Unmut geregt und 1989 gab es dann so die Überlegung, naja, so eine Handvoll Dampfloks erhalten wir außer den Museumsfahrzeugen und damit macht man so eine Art Restdampfbetrieb auf der Harzquer- und Brockenbahn. Also und ich sag mal, wenn die Wende 2 Jahre oder 3 Jahre später gekommen wäre, 1992 oder so, wäre es mit der Dampfherrlichkeit im Harz vorbei gewesen. Also dann wäre da nicht mehr viel übrig geblieben.
So viel Dampf gibt's ja heute eigentlich auch nicht mehr, oder?
Na, die Brockenbahn ist ja noch fast komplett in Dampfhand und dann den Dampflokumlauf im Selketal, die eine Maschine und dann immer noch von Nordhausen hoch auf den Brocken, der Pendel, das ist, ja, der Dampfbetrieb. Und die HSB sind in Deutschland das Unternehmen, das die meisten Dampflokomotiven noch planmäßig einsetzt. Also das darf man immer nicht vergessen. Ne?
Ist ja sowieso eigentlich interessant, dass wir ja zu den wenigen Ländern auf der Welt gehören, in dem es noch Dampflokomotiven im täglichen Planeinsatz im Reisezugverkehr gibt.
Okay, ja.
Naja, vielleicht werden wir ja den T3 dann in Wernigerode in der Fahrzeugausstellung sehen, natürlich nicht betriebsfähig. Glaubst du, der wird irgendwann nochmal betriebsfähig hergerichtet?
Das ist alles eine Kostenfrage, ne? Also man muss ja sehen, was das alles kostet. Was macht man mit so einem Einzelstück? Das ist immer eine Abwägung, die die Verantwortlichen für sich treffen müssen. Ne? Also und im Harz gibt es ja nun sehr viele Einzelstücke. Ne? Also die Malé-Lokomotiven sind ein Einzelstück, die 6001 ist ein Einzelstück, also viele Einzelstücke im Harz und das macht natürlich die Instandhaltung nicht unbedingt günstiger, ne? Wenn man eigene Ersatzteile vorhalten muss und man darf eben doch nicht vergessen, wie alt die Fahrzeuge sind. Ne? Also Triebwagen 1939, das sind auch inzwischen 85 Jahre, die Fahrzeuge auf dem Buckel haben. Also das darf man alles nicht vergessen. Das kostet alles Geld und das Geld muss irgendwie eingespielt werden. Oder irgendjemand muss es sponsern.
Es gibt aber Modelle von diesem Fahrzeug, von LGB und KISS. Und bei letzterem, da hast du auch so ein bisschen bei der Entwicklung beratend mitgewirkt.
Ein Freund von mir hat da die Federführung gehabt bei der Vorbildgestaltung. Und wenn der da immer mal eine Frage hat zum Harz oder zu irgendwelchen Harzfahrzeugen, dann ruft er mich an und sagt immer, na Dirk, hast du die Daten oder kannst du mir da mal weiterhelfen? Und ja, da helfe ich dann immer gerne. Also wer mich da fragt, also da bin ich der Letzte, der dann die Unterstützung nicht zusagt. Da hilft man gerne. Und wenn es Daten sind, damit die Anschriften stimmen, damit das richtige Revisionsdatum dran steht oder damit man weiß, was da für ein Motor drin ist, ja, oder welche Bauartänderung wann vollzogen wurde. Ja, also ist alles da. Also die Betriebsbücher habe ich damals alle abgeschrieben in den Pausen und so. Oder abfotografiert, also was wir da also Anfang der 90er Jahre gemacht haben, ja. Da kommt was zusammen in über 40 Jahren Materialsammelei. Also ja, da kommt was zusammen.
Und mit dem Ergebnis bist du zufrieden, was KISS da geliefert hat?
Also das KISS-Modell fasziniert mich. Erstens mal die vielen Varianten, die sie gemacht haben und dann auch den richtigen Motor dann dazu reinbauen. Also den angedeuteten Motor und die Anschriften. Ah, es ist schon ein Traummodell. Ja, aber offenbar, also in meinem heiligen Schein steht es nicht, weil ich mit dem Dieselmodell nicht so richtig wirklich viel anfangen kann. Also eine Neubau-Lok von KISS, ja, die habe ich mir gegönnt.
Übrigens, die 2M-Modelle von KISS und LGB haben wir in einem Vergleichstest auf Herz und Nieren untersucht. Und was dabei herausgekommen ist, das kann man im Eisenbahnmagazin 4 2024 nachlesen.
Und demnächst gibt es natürlich noch ein super Modell von KISS. Also dann gibt es die Einheitslok, die 99222. Die gibt es dann in, ich glaube, 4 verschiedenen Varianten. Also das wird auch ein Traummodell. Da habe ich schon mal die CAD-Zeichnungen gesehen. Das wird ein Hammerteil.
Hast du da auch schon Daten zu beigesteuert?
Ja, natürlich, damit die Revisionsanschriften richtig stimmen, natürlich.
Okay, dann freuen wir uns auf ein hoffentlich originalgetreu beschriftetes Modell von KISS. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Bahnzeit. Ich danke dir, Dirk, dass du dabei warst. Das war sehr interessant. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.